Der liberale bürgerliche Staat hat langfristig nur eine Chance, wenn die bürgerlichen Kräfte sich die Kräfte bündeln.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. René Lüchinger, Journalist und Autor von Ringen um Freiheit, spricht über die Geschichte des Schweizer Liberalismus, den Niedergang des Journalismus, die Economy Suisse und die FDP. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmut & Co. Privatbankiers und Valitas. René, du bist ein sehr erfahrener Journalist. Du warst Chefredakteur von Facts, von der Bilanz, vom Blick. Was muss ein Chefredakteur können?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass ein Chefredakteur eine Vorstellung hat von dem, was er mit seinem Blatt bewirken will. Das ist entscheidend. Er muss eine Strategie haben, wissen, wo er das Blatt hinführen will. Für das braucht er die richtigen Mitarbeiter. Das heißt, er muss gucken, hat er die Leute, mit denen er diese Ziele verfolgen will und erreichen will. Und dann idealerweise braucht er noch einen guten Verleger, der das mitträgt.
Jetzt in der ganzen Zeit, wo du warst, welche Zeit, welcher Verlag, welcher Titel ist dir eigentlich am besten in Erinnerung?
Also es waren alle drei Titel, die ich geleitet habe, in ihrer Zeit eine großartige Aufgabe. Facts war damals eine Neugründung, ein Nachrichtenmagazin. Das ist quasi der Olymp des Journalismus, des Magazinjournalismus. Und wir haben aus dem Nichts dieses Blatt eigentlich gestemmt. Das war schon eine sehr aufregende und sehr arbeitsame Zeit. Dann die Bilanz, da war ich ja schon in sehr jungen Jahren schon mal. Die Bilanz ist natürlich ein Tanker in der Wirtschaftsberichterstattung damals gewesen, auch ein Magazin. Man konnte sehr gute, lange Recherchen produzieren. Das hat auch seinen Reiz. Man ist da weniger in der Tagesaktualität drin, muss sich deshalb sehr viel mehr überlegen, wie reagieren wir jetzt auf gewisse Ereignisse. Das hat auch seinen Reiz. Und die dritte Redaktion, die ich geleitet habe, war der Blick. Das ist etwas ganz anderes. Das ist Boulevardjournalismus. Da geht es, da muss es schnell zu und her gehen. Und da ging es darum, den Blick eigentlich politisch wieder stärker zu konturieren. Und das war auch sehr interessant.
Kurt W. Zimmermann hat kürzlich in einem Interview erzählt, er sei als junger Journalist für Reportagen in der ersten Klasse der Swissair geflogen. Als Dienstwagen hat er ein Audi Quattro gefahren. Auch ein Franka Meyer war in Bern jahrelang im Luxushotel Bellevue Palace residiert. Dort kostet ein Zimmer heute etwa 500 Franken pro Nacht. Hast du Ähnliches erlebt? Ähnlich tolle Zeiten, wo der Champagner geflossen ist?
Nein, dazu war ich vermutlich eine halbe Generation zu jung. Die Herren, die du erwähnt hast, die sind alle eine halbe bis ganze Generation älter. Da war das noch so. Bei uns gab es keinen Champagner, gab es keine erste Klasse und gab es keine Büros in irgendwelchen Hotels. Wir haben eigentlich in unseren Büros mit unseren Leuten gearbeitet.
Aber seit das Internet aufgekommen ist, ist ja eigentlich im klassischen Journalismus ein ständiger Niedergang. Es gibt eigentlich immer weniger für immer weniger Leute.
Ja, also wenn ich heute die Szene anschaue, bin ich froh, dass ich da nicht mehr tätig sein muss, weil es ist natürlich schon so, dass heute die Bedingungen, die allgemeinen Arbeitsbedingungen, aber auch die Bedingungen für den Journalismus selber haben sich natürlich radikal verändert und wird immer schwieriger, eigentlich exklusive Geschichten zu recherchieren, weil alles immer sofort online ist. Also es ist eine völlig andere Zeit, da braucht es auch völlig andere Leute.
Und auch das Vertrauen hat abgenommen. Also ich merke einen großen Vertrauensverlust in die etablierten Medien. Siehst du das auch?
Ja, aber da sind die Medien natürlich zu einem großen Teil selber schuld. Also wenn ich das aus meiner Warte anschaue, aus unserer Zeit, und es ist immer schwierig, wenn man über frühere Zeiten spricht, aber zum Beispiel das Facts war eine ideologisch völlig offene Zeitung. Wir hatten auf der Redaktion rechte Leute, linke Leute, politisch indifferente Leute. Es gab jede Woche einen Kampf um alle möglichen Themen. Es gab nie eine ideologische Ausrichtung dieses Blattes. Und wenn ich heute die Presselandschaft anschaue, da sind natürlich viele Titel sind ideologisch vorgeprägt. Ich meine, die Weltwoche ist heute keine Forumszeitung mehr. Die Republik ist für mich ein ideologisches Projekt, finanziert von linken reichen Leuten. Das kann man alles machen, aber das hat für mich mit Journalismus, so wie ich ihn verstehe, nichts zu tun, weil für mich immer wichtig war, ist eine Geschichte relevant, sind die Inhalte relevant, sind sie öffentlichkeitsinteressant? Und dann muss man die Geschichte machen, und zwar so, wie es die Fakten hergeben und nicht, wie es vielleicht die Ideologie vorgibt.
Eine Branche im Niedergang zieht ja, hat ja auch da Mühe, gute Leute anzusehen, aber siehst du trotzdem noch ein paar Talente, die noch weiterhin im Journalismus sind, die jetzt jünger sind, die
Ja,
nachkommen?
es gibt Leute, wo ich sagen muss, die hätte ich damals angestellt, sagen wir so.
Okay,
Aber die sind natürlich dünner gesät, weil, also zum Beispiel in der NZZ gibt es ein paar richtig gute jüngere Journalisten, wo ich sage, das gibt einem die Hoffnung, dass der Journalismus nicht ganz zugrunde geht. Aber es sind weniger Talente als zu meiner Zeit, glaube ich. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass viele Leute schon gar nicht mehr in den Journalismus hineingehen. Das würde ich heute einem 30-, 40-Jährigen auch nicht mehr empfehlen, weil die Branche ist im Niedergang. Es ist klar, dass diese Zeiten nicht mehr kommen.
Du hast jetzt ein Buch geschrieben über die Geschichte des Liberalismus. Hier liegt es, Ringen um Freiheit. Ist der Liberalismus in der Schweiz noch wichtig? Ist er ein Schatten seiner selbst inzwischen?
Also ich möchte zuerst mal sagen, das Buch habe ich habe den historischen Teil geschrieben, Gerhard Schwarz hat den zukünftigen Teil geschrieben und Peter Schümann war ein Mitautor von dem Ganzen, nur dass die Lorbeeren richtig verteilt sind. Jetzt, wenn es um den Liberalismus geht, dieses Buch haben wir vor, hab, hab, die Idee von diesem Buch hatte ich vor vielen Jahren bei einem Mittagessen mit Guido Pörster vom Efficiency Club und Otto Model. Das ist der alte, also der alte in Anführungszeichen, der wäre damals Ende 80, Anfang 90. Und wir sprachen darüber, dass eigentlich kein Buch existiert über den Liberalismus in der Schweiz und dass gleichzeitig die liberale Idee, nicht unbedingt parteipolitisch verstanden, aber die liberale Idee, die eigentlich dieses Land gebaut hat, nicht mehr diese Strahlkraft hat. Und das müsste man doch eigentlich einmal zu Papier bringen, damit die jüngeren Generationen wissen, wo das eigentlich das alles herkommt. Unser Politsystem, unser Wohlstand und so weiter und so fort. Das war die Uridee.
Was hast du Neues gelernt? Was wusstest du noch nicht?
Ich habe sehr viel Neues gelernt, nämlich wie stark um die liberalen Ideen gerungen wurde einerseits. Also zum Beispiel das Zweikammernsystem vom Schweizerischen Bundesrat, das wurde also hart erkämpft, war eine Idee von einem damals lebenden politisch Interessierten, der hat das amerikanische System übernommen. Das war deshalb so wichtig, weil seit 1830, eigentlich bis und mit 1848, war die Problematik der Schweiz immer der Föderalismus der Kantone, das ja abgeschlossene Staaten waren ursprünglich, und eine bundesstaatliche Idee. Und da war dieses Zweikammersystem eigentlich der Durchbruch. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass die Liberalen, jetzt mal pauschal gesagt, nicht immer die Gutmenschen waren, als die sie sich vielleicht selber sehen. Sie haben sehr lange eigentlich versucht, das Volk draußen zu halten vom politischen Prozess, weil man gesagt hat, wir wissen schon, was für dieses Land gut ist. Also eine sehr elitäre bis arrogante Haltung. Diese Haltung hatte eigentlich bis ins Anfang 20. Jahrhundert seine Befürworter. Und darum war ja auch der Kampf um das Majorz- und Proporzsystem so hartnäckig, weil man das Volk eigentlich nicht an die politische Macht gelangen wollte. Und der dritte Punkt ist, dass es auch dunkle Zeiten gab in der liberalen Entwicklung der Schweiz, nämlich in den 30er Jahren kam die Frontenbewegung, kam ja aus den Jungliberalen heraus. Das war eine akademische, gebildete Schicht von jungen Leuten. Ihr Urmotiv war eigentlich die alten Säcke, sage ich mal, die Altliberalen draußen zu haben, eine neue liberale Idee zu stemmen. Und die war nicht sehr demokratisch von den Vorstellungen, die sie hatten.
Und es ist auch unfassbar männerlastig, die Geschichte des Liberalismus. Wenn ich dieses Buch lese, sind 90, 95% Männer.
Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass in diesem Land ein sehr illiberales Momentum eigentlich drin war, nämlich dass die Frauen vom politischen Prozess bis 1971 ausgeschlossen waren. Ergo gab es keine Frauen. Also bis 1971 kann man mal sagen, es gab keine Frauen. Und dann geht es natürlich noch mal eine halbe Generation, bis die Frauen politisch dann an die Spitze gekommen sind. Elisabeth Kopp war das erste Beispiel, erste Bundesrätin, eine FDP-Frau, musste dann aber leider zurückgezogen werden, aus Gründen, die wir jetzt hier nicht erörtern müssen. Und das hat natürlich für die liberale Bewegung und für die Frauen sehr negative Konsequenzen gehabt.
Welche Figur im Buch hat dir am meisten imponiert? Also du hast ja auch immer so zu einzelnen Personen einzelne kleine Kapitel geschrieben.
Ja, ich habe versucht, die Geschichte des Liberalismus anhand von handelnden Personen zu beschreiben, damit es nicht ein akademisches Werk wird. Ich muss sagen, es sind alle Personen interessant, weil ich habe ja die Wichtigen ausgewählt, die Wichtigen, Bedeutsamen. Und darum ist jede Person steht für eine bestimmte Zeitepoche und ihr Wirken da drin. Darum kann ich niemanden jetzt eigentlich herauspicken und sagen, das war der Wichtigste. Sondern es ist die Summe der Leute, die an einer Idee gebastelt haben, Rückschritte verzeichnen musste. Aber das war eigentlich ein Sammelsurium von, ich würde jetzt mal sagen, 2 Dutzend Personen, die da wichtig waren.
Einer der ersten 7 Bundesräte, Ulrich Ochsenbein, habe ich kein Kapitel gefunden. Warum ist der nicht drin? Also der Historiker Rolf Hollenstein benennt ihn nicht weniger als der Erfinder der modernen Schweiz.
Also wen meinst du jetzt?
Ulrich Ochsenbein, das war
Ulrich
einer
Ochsenbein.
der 7 ersten
Ja,
Bundesräte.
das ist richtig, aber der Jonas Fuhrer ist drin. Das war der erste
Okay.
Präsident. Also
Ja,
da musste ich auch eine Auswahl.
klar.
Das war der erste Bundespräsident und der war wichtig im Zusammenspiel mit Escher, weil da ging es ja darum, der Fuhrer wollte eigentlich nicht Bundesrat werden, aber es war klar, wenn Zürich nicht Bundesstaat wird, das war ja damals auch noch eine Diskussion, es wurde ja dann Bern, hat man gewusst, okay, ein Zürcher wird auf jeden Fall in den Bundesrat kommen. Und dann ging es darum, Escher oder Fuhrer. Fuhrer sagte, ich will nicht. Und der Escher hat im Prinzip das kurzzeitig überlegt, aber hat gewusst, ich bin eigentlich kein Politiker, ich bin ein Macher und ein Schaffer, drum ist es der
Unternehmen.
Fuhrer geworden und drum habe ich den Fuhrer als Person genommen und nicht Ochsenbein.
Diese 7 Bundesräte waren ja alle mal FDP, also das war ja dieser elitäre Zirkel, den du genannt hast. In den letzten Jahrzehnten sind jetzt die Wähleranteile geschwunden. Nach deiner Deutung aus der Spur geraten ist der Liberalismus mit 3 Dingen, mit der IWR-Abstimmung, mit dem Swissair-Grounding und mit dem Untergang der Credit Suisse.
Gut, zuerst noch eine Anmerkung zu den Bundesräten. Es waren natürlich 7 Bundesräte aus der liberalen Familie. Da gab es Radikale, da gab es Liberale, also es waren verschiedene Strömungen. Es war nicht alles FDP in unserem heutigen Sinn, weil die Partei wurde ja eigentlich erst später als Partei etabliert. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Was war jetzt deine Frage
Also
nochmal?
die Schuld des Versagens.
Ja.
Wieso hat die?
Ja, es ist natürlich so, im Jahre 1989, der Niedergang vom Ostblock, hat man ja gedacht, die Freiheit hat gewonnen. In der Schweiz aber hatte der Liberalismus schon einige Probleme eigentlich gehabt. Und der erste Sündenfall war natürlich Elisabeth Kopp. Ich muss immer sagen, ich habe über sie auch eine Biografie geschrieben. Sie war eine sehr, sehr fähige Bundesrätin. Sie ist ja über ihren Mann gestolpert. Und die Partei damals, und da war Delamere war Kollege und Brehmi war Fraktionspräsident, hat man sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Aus heutiger Sicht muss man sagen, ihr Vergehen war mittelschwer. Ich würde sogar behaupten, wenn sie ein Mann gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich nicht zurückgetreten. Aber das ist der erste Sündenfall, weil der Christoph Locher von der SVP hat das strategisch richtig erkannt und ist in diese Lücke hineingesprungen, hat ab da eigentlich die SVP groß gemacht. EWR, zweiter Punkt, da muss man natürlich sagen, da ich würde sagen, Delamere auch eine sehr schlechte Rolle gespielt. Ich meine, die saßen damals in Brüssel und er konnte nicht mal Englisch, konnte nicht mal den Vertrag lesen. Also das war politisch, würde ich sagen, auch vom schlechten Führungspersonal, welches die FDP damals hatte, mitverschuldet, dass der EWR nicht durchkam. Und dann hat man natürlich auch wiederum Christoph Blocher unterschätzt. Und der dritte Punkt, du hast es angesprochen, Niedergang Credit Suisse, das ist ein Managementversagen, das hat sich aber ja über Jahre aufgebaut. Also jeder, der sagt, das ist überraschend gewesen, glaube ich, der hat die Realität nicht gesehen. Ich habe zwar nicht gedacht, dass die CS wirklich zusammenklappt, aber was man seit Jahren gesehen hat, dass das ein völlig unfähiges Management da, vor allem im Verwaltungsratspräsidium, auch unfähige Leute waren. Und das bleibt natürlich an der FDP kleben, weil das ist die alte Escher Bank, das ist das alte Finanzzentrum des Freisinns in der Schweiz, in Zürich. Und das ist klar, dass das Rückkopplungen hat auf die Partei.
Aber das Wissergrounding war überraschender.
Ah ja, das Wissergrounding haben wir vergessen. Ja, das Wissergrounding ist ja insofern bemerkenswert, dass natürlich einerseits in diesem Verwaltungsrat sehr viele Exponenten der FDP drin waren, aber auf der anderen Seite die Swissair ja nicht an ihrem, die Swissair als Swissair war eigentlich nie bedroht. Der Konzern drumherum war schwierig. Aber man hätte die Swissair bis zum Tag des Groundings retten können, wenn man das gewollt hätte. Das hat aber damals auch Caspar Villiger übrigens nicht gewollt. Der hat damals die Bundesgarantie, die Corti wollte, abgelehnt, hat später dann ein Gutachten machen lassen bei der BDO Visura, was eigentlich gesagt hat, die Swissair ist nicht zu retten, man muss eine Auffanggesellschaft mit der Grossen machen. Das ist ja damals passiert. Also auch da kann man sagen, die FDP oder die FDP-Exponenten hatten da nicht mehr die Power, das durchzuhalten. Und man hatte eine starke Gegenpartei aus Basel. Das ist einerseits Moritz Sutter, großer Chef, und andererseits Marcel Ost-Blubes. Die Geschichte ist bekannt. Also diese zwei Kraftfelder haben dazu geführt, dass die Swissair gegroundet ist. Und auch das hat natürlich massive Emotionen, viel größere Emotionen ausgelöst als der Niedergang der Credit Suisse.
Du hast 1989 erwähnt, den Wandel, also eigentlich als Wandel im bürgerlichen Lager mit dem Aufstieg von Christoph Blocher. Das hat auch tiefe Wunden verursacht im bürgerlichen Lager, oder? Also die FDP ist jetzt plötzlich Juniorpartner. Kann man das wieder aufarbeiten? Kann man das besänftigen? Kann man das heilen? Ist das möglich?
Ja gut, grundsätzlich ist es ja so, dass das ja nicht die erste Spaltung ist im bürgerlichen Lager. Ich meine, es gab den späteren Bundesrat Rudolf Minger. Ja. Der hat ja Parteigründungen der Bauern gemacht. Die Bauern haben traditionell freisinnig gewählt. Und sie wurden dann bei den Listen der Freisinnigen immer schlecht behandelt, also weiter zurückgeschoben. Und drum hat Minger angefangen, in Bern kantonale Bauernparteien zu gründen. Und das mündet er dann später in die BGB, heutige SVP. Also schon da hat der Freisinn es nicht geschafft, die Bauern bei der Stange zu halten. Das muss man schon sehen. Und im 89 hat Blocher natürlich dieses Machtvakuum ausgenutzt. Und ich würde sagen, wenn wir in der heutigen Zeit schauen, dann ist es ja so, dass man vielerorts eine rot-grüne Mehrheit hat. Und ich würde mal sagen, der liberale bürgerliche Staat hat langfristig nur eine Chance, wenn die bürgerlichen Kräfte sich die Kräfte bündeln. Darum muss es in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit geben zwischen SVP und FDP meines Erachtens. Das heißt nicht, dass man in jedem Parteipunkt einig sein muss, aber es geht um die bürgerliche Kraft, die beinhaltet, dass man keine Schulden macht oder das Schuldenmanagement im Griff hält, Schuldenbremse, das heißt Selbstverantwortung, das heißt Sozialstaat dort, wo es nicht nötig ist und nicht mit der Gießkanne überall Geld verteilen. Ich meine, das ist ja alles bekannt. Und das muss ja bekämpft werden. Und jetzt will ich noch einen historischen Moment machen. Die Radikalen haben sich ja in den 1860er Jahren gegen die Altliberalen gewendet. Und ich sehe die heutige Linke, das sind die heutigen Radikalen. Nur sie wollen keine Demokratie, sondern sie wollen einen Umverteilungsstaat. Für sie ist nicht das demokratische Staatswesen der entscheidende Punkt wie damals, sondern für sie ist wichtig, dass man Umverteilung, dass man den Staat eigentlich als Melkkuh für die Bevölkerung benutzen kann. Aber es ist auch so ein Bruch mit dem Alten, darum nenne ich das. Es ist eine Radikalität auf der linken Seite.
Ein Thema, das auffällt, wo sich die FDP jetzt so ein bisschen annähernd der SVP, ist die Migration. Also an der letzten Delegiertenversammlung wurde ein migrationskritisches Papier verabschiedet, das ziemlich eindeutig kritisch ist für Migration. Und was mich überrascht hat, sehr eindeutig, glaube ich, nur mit 4 Gegenstimmen. Wie stehst du dazu?
Also zum einen muss man sagen, die Migration ist ja nicht erst seit gestern das große Problem Europas. Und man muss sich ja fragen, warum haben wir eigentlich das Problem so groß? Weil wir dieses Problem nie angegangen sind als Europa. Und hoffentlich hat die FDP jetzt begriffen, dass wenn man politisch dieses Land vorwärts bringen will, wenn man politisch auch nach dem Willen vieler Wähler geht, dann muss man zur Problematik Migration eine Lösung finden, die sinnvoll ist, die andererseits das Asylgesetz durchsetzt. Es geht ja darum, das Asylgesetz ist ja da, das ist relativ klar, dass einer, der politische Volk ist, der kann Asyl stellen, aber alle anderen eben nicht. Und die muss man entweder nicht reinlassen oder wahrscheinlich wieder irgendwie rausschaffen aus dem Land. Das ist ja eigentlich das, was das Asylgesetz vorgibt. Und zum Glück hat die FDP da jetzt gesagt, ja, da müssen wir einfach strenger vorgehen nach dem Gesetz, welches das Volk ja abgesegnet hat. Das
Also viel Kritik gibt es ja auch von der an der FDP aus libertären Kreisen, die sagen, die FDP ist viel zu sozialdemokratisch geworden, die sind gar nicht mehr so richtig bürgerlich. Früher lautete ja auch der Leitspruch sehr klar, Freiheit statt Sozialismus. Heute sagen das eigentlich fast nur noch die Libertären. Wie siehst du das?
Also meines Erachtens ist es schon so, dass der Schweizer Staat ein Sozialstaat sein muss. Und die libertäre Bewegung ist natürlich auf einem anderen Planeten. Für sie ist eigentlich der Staat, sollte man eigentlich zu einem Eunuchen zurückfahren. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich glaube, dass es ein Sozialstaat braucht für die Bedürftigen, für
Ja,
die
genau.
verschiedenen Bereiche. Aber man muss die Bedürftigen dann auch kontrollieren. Es kann nicht sein, dass einer mit dem Mercedes vorfährt und auf der anderen Seite Sozialhilfe bekommt. Also Sozialstaat da, wo notwendig. Da bin ich überhaupt nicht der Meinung der Libertären. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. Und ob jetzt die FDP eine sozialdemokratische Partei ist, das würde ich jetzt so nicht sehen.
Ich will noch überleiten zur Wirtschaft. Der Vorgänger des Wirtschaftsdachverbands Economy Suisse war ja vor Ort und er wurde geführt durch Gerhard Winterberger und du beschreibst ihn im Buch als den 8. Bundesrat. Jetzt heute hat Economy Suisse wahnsinnig viel Geld, aber ist sie eigentlich stärker oder wirksamer als der damalige Vorort?
Nein, der damalige Vorort hat natürlich im Tandem mit der Wirtschaft wichtige Wirtschaftsvorlagen durchgebracht und problemlos. Man hat damals auch noch die Parteizeitung gehabt. Die Leute haben gewählt, was ihre Parteizeitung vorgegeben hat. Economy Suisse heute würde ich sehr kritisch anschauen. Ich finde zum einen, sie ist diffus in ihrer Strategie. Man weiß nicht so genau, wofür steht sie eigentlich. Ich finde das Führungspersonal seit Jahren sehr schwach. Man hat da nicht wirklich durchsetzungsfähige Leute. Und ich nehme die Economy Suisse eigentlich nicht als Kraft da wahr, die für den Wirtschaftsstandort Schweiz wirklich durchschlagende Positionen vertreten kann und durchboxen kann. Ich würde sagen, eine Organisation mit viel Geld und wenig Wirkung. Das ist richtig, ja.
Aber sie hat ja auch einen unmöglichen Anspruch. Sie will ja eigentlich gleichzeitig die Großkonzerne vertreten und dann aber auch die KMU. Geht das überhaupt? Also die FDP versucht das ja auch für die ganze Wirtschaft da zu sein. Aber kann man das? Haben die nicht auch zu sehr unterschiedliche Ideen, Vorstellungen und Bedürfnisse?
Also zum einen muss man historisch vielleicht ein kleines Kurs machen. Der Winterberger, den du vorher erwähnt hast, ist ja einer gewesen, der eigentlich für die Exportwirtschaft da war, aber im Innern war er Kartellist. Ich will nicht sagen, dass das gut ist, aber er hat die Schweizer im Innenverhältnis war er für Kartelle, sehr stark übrigens in der Landwirtschaft. Also durchaus hat es solche Leute schon gegeben, die versucht haben, mit diesem Spagat umzugehen. Ob das heute noch gehen würde, lasse ich mal dahingestellt. Aber grundsätzlich ist es ja so, die meisten Schweizer Firmen sind auf den Export angewiesen. Auch viele der KMUs sind heute global. Der Binnenmarkt ist eigentlich nur für den lokalen Schreiner, für das lokale Bauunternehmen relevant. Und darum, glaube ich, ist das immer so eine Schutzbehauptung. Ich denke, grundsätzlich muss man ja den Wirtschaftsstandort Schweiz stärken. Und das hat eine außenpolitische Komponente und eine innenpolitische Komponente. In der innenpolitischen Komponente muss man versuchen, Regulierungen möglichst zurückzufahren, zu verhindern. Und in der Außenpolitik muss man schauen, dass man zum Beispiel Freihandelsabkommen abschließen kann, dass man mit der EU in irgendeiner Form ein Verhältnis bekommt. Ich sehe nicht ein, warum das die Economy Suisse nicht beides leisten könnte, wenn sie ihren Job richtig machen würde.
Wie siehst du denn die Diskussion um das neue institutionelle Abkommen, also dieses Rahmenabkommen? Wird das was aus deiner Sicht?
Es wird schwierig. Es wird schwierig. Aber ich finde, die Schweiz sollte härter auftreten. Gut, ich weiß ja nicht, wie das wirklich in den
Klar.
Hinterzimmern stattfindet. Aber ich glaube, wir können hart auftreten im Sinn, dass wir nicht Bittsteller sind. Und jetzt haben wir zum Beispiel das Problem Migration. Da geht es ja um die Zuwanderung. Ich meine, die Deutschen machen die Grenzen zu, die Österreicher machen die Grenzen zu. Da müssen wir doch einfach sagen, okay, Leute, ihr macht es ja selber. Was soll das? Wir wollen eigentlich nichts anderes wie die Möglichkeit, die Zuwanderung temporär nach den und den Kriterien auszusetzen. Ich kann nicht einsehen, warum man das im jetzigen Umfeld nicht durchbekommt. Wenn man es nicht durchbekommt, dann hat man schlecht verhandelt. Der andere Punkt ist natürlich, sind die anderen Gegebenheiten. Ich glaube, in der Wissenschaft ist man nahe dran, jetzt endlich wieder in das Horizon-Programm hineinzukommen. Das ist gut. Was diese ganzen Spesenproblematik angeht, das finde ich eine Witzpille, dass es am Schluss an so einem banalen Zeug scheitern kann, zumal die EU sich ja selber nicht dran hält. Und darum sage ich, das ist für mich eine harte Verhandlungspolitik, zu sagen, okay, wir wollen das, 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 und wir haben dort am meisten Chancen, wo die EU selber nicht lupenrein ist.
Das ist das große Problem mit der Schweiz und Verträgen, weil die Schweiz hält sich an Verträge, wenn sie welche abschließt und andere dann je nach Gusto.
Ja, das ist so. Also das ist so. Das ist ja auch mit diesen 15% Steuern sind wir auch
Genau.
schneller wie die anderen. Ich hätte jetzt da gesagt, weißt du was, wir warten jetzt mal ab. Und solange die Amerikaner das nicht unterschreiben,
Ja.
würde ich mal sagen, unterschreiben wir auch nicht. Aber das hat vielleicht etwas zu tun, dass wir heute uns unnötigerweise kleiner machen, als wir sind. Also wenn wir zurückgehen in der Geschichte und schauen an, das Washington-Abkommen 1946, das hatte große Stucki verhandelt. Das war so ein großer Lulatsch, ein richtiger Schweizer Verhandler. Und die Amerikaner haben immer gesagt, das ist ein harter Hund, der gibt nichts aus der Hand, ohne dass er was dafür bekommt. Und an dem Beispiel sollten wir uns orientieren.
Wie siehst du generell die Zukunft der Schweiz? Ist ja schon ein Wunder, etwas Einzigartiges auf der Welt, neutral, föderalistisch, direkt demokratisch. Denkst du, es gibt eine Zukunft dafür?
Also es gibt, wenn überhaupt, eine Zukunft für die Schweiz in diesem Rahmen. Ich weiß nicht, ob wir unser Modell exportieren können und sollten. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ja, es geht uns ja noch gut. Ich gehöre eigentlich eher zu denen, hey Leute, jetzt macht mal vorwärts. Wir wohnen in einem wunderbaren Haus, aber wenn man genau hinschaut, bröckelt der Putz. Das war ja der Grund, warum ich dieses Buch schreiben wollte, um den Leuten klarzumachen, hey, das haben wir aufgebaut, gebt das nicht mutwillig aus der Hand. Und da bin ich nicht in dem Sinn pessimistisch. Ich hoffe einfach, dass diese Leute, die jetzt an der politischen und wirtschaftlichen Spitze stehen, wissen, was auf dem Spiel steht. und dass sie sich dementsprechend verhalten. Wenn ich jetzt heute zum Beispiel gelesen habe, heute oder gestern, dass Zürich bei den Unternehmenssteuern eigentlich immer mehr abfällt. Und wir haben eine rot-grüne Regierung hier. Ja, das Geld ist ja da. Muss ich sagen, hey, hallo, wenn so ein Signal ist, dann muss man vielleicht überlegen, haben wir noch die richtige Regierung hier? Müsste man bestimmte Leute nicht abwählen? Vor allem solche, die auch im Stadtpräsidium sind, die eigentlich wirtschaftlich nicht existent sind, wo man das Gefühl hat, die sind latent wirtschaftskritisch, statt zu sagen, wir müssen Unternehmen hier ansiedeln. Da rede ich jetzt nicht nur von den Großen, sondern auch von den KMUs, auch von den Startups. Und wenn man da sieht, dass diese Attraktivität so massiv zurückgeht, dann muss man doch handeln. Das ist wie ich mache jetzt einen blöden Vergleich. Ein Hausmann oder eine Hausfrau merkt, das Geld wird knapp in meinem Geldbeutel. Dann wird er sich auch überlegen. Einerseits kann man sparen. Sparen ist immer, kann immer ein Thema sein. Oder kann man Dinge optimieren in Abläufen, damit mehr Geld reinkommt. Und dieser Wille scheint mir nicht mehr überall vorhanden zu sein. Und ganz besonders aufgeregt hat mich, als ich in Bern über Bern lesen konnte. Ich meine, die Stadt ist pleite. Pleite. Sie ist die Stadt mit dem größten Transfer aus dem Topf der Kantone.
Landesgleiche.
Milliarden kriegen die. Die haben keine andere Aufgabe, keine andere Idee, als jetzt ein Grundeinkommen für 300 Leute zu installieren, das, glaube ich, 6 oder 9 Millionen kostet. Eine Stadt, die pleite ist und an der Blutzufuhr der anderen hängt. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Ich würde mich schämen, als Stadtpräsident und als Stadtparlament so etwas auch nur ins Auge zu fassen. Aber das zeigt ein bisschen die Mentalität. Und drum bin ich manchmal, sagen wir mal, etwas besorgt. Nicht alarmistisch, aber ich finde, hey Leute, guckt mal wieder, wie die Welt aussieht und guckt, was wir hier erschaffen haben und schaut, dass wir das verbessern, erhalten und verbessern können, statt Geld zu verteilen.
René, vielen Dank für den Besuch.
Gern geschehen.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.